So, Sie haben eine Frage. Es ist so, also missverstehen Sie bitte nicht, dass ich bin nicht Papagei, wenn ich jetzt die Frage wiederhole, mache ich das wegen des Bandes. Ne? Also Ihre Frage ist, wie kann ich freien Willen und innere Reaktionsbereitschaft, die mich ein Stück weit drängt, irgendetwas zu tun, wie kann ich das gegeneinander abgrenzen? Das ist Ihre Frage. Ich sage mal ein Beispiel, an dem das vielleicht deutlich wird. Derjenige, der behauptet, man würde in seinen Handlungen, und es gibt Kollegen, die sind zutiefst überzeugt, dass jeder Schritt eines Menschen vorbestimmt ist. Durch seine Natur sozusagen. Und dass man das aus dem Horoskop auch ablesen kann. Man muss nur genau genug rechnen und man muss natürlich die richtige Methode kennen. Jetzt habe ich mir mal überlegt, wenn das stimmen würde, dann wäre ja auch festgelegt, dass ich in genau einer Minute das Wort Unsinn sage. So, jetzt habe ich also mir vorgenommen, ich will in einer Minute das Wort Unsinn sagen. Meinetwegen, ich habe es aus dem Horoskop ermittelt, dass ich das sagen werde. Werde ich jetzt in einer Minute gezwungen sein, hypnotisch das Wort Unsinn zu sagen oder nicht? Ist die Frage. Also, wir können die Minute abwarten. Ich werde Sie dann davon überzeugen, dass ich es lassen kann. Nun, es stand ja auch nicht in meinem Horoskop, aber nur mal angenommen, ich könnte aus dem Horoskop wirklich ein solches Detail ermitteln, dann könnte ich es im Voraus. Dann müsste ich also festlegen können, was ich in der nächsten Stunde erzähle. Und das ist eine Paradoxie in sich, denn ich weiß ganz genau, dass ich, was immer bei dem Horoskop herauskommt, mich anders verhalten kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es, und das weiß ich, wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, als Stier weiß das Leid geplagt besonders gut. Ich weiß, dass bestimmte Impulse, triebhafte Impulse, eine enorme Kraft haben können, der zu widersetzen ausgesprochen schwierig sein kann. Und für mich ist das für mich ist dieser Widerspruch zwischen freiem Willen und Neigung, in Anführungsstrichen, der lässt sich an einem Beitrag ist. Also ich merke dann, ich kann vielleicht meine Stimme verstellen oder verändern, ich sage jetzt mal kontrollieren. Ich kann vielleicht auch gleichzeitig noch, meinetwegen meinen Gang, kontrollieren. Aber wenn jemand von mir verlangt, alles, was mein Habitus, was meine Gewohnheiten, was meine instinktive Art, mich zu geben ist, alles das gleichzeitig zu kontrollieren, dann bin ich echt überfordert. Das kann ich nicht. Also dieses Problem mit Freiheit und Geneigtheit, das liegt für mich darin, ich bin, sobald ich mich auf etwas fokussiere, sobald ich sage, so, das will ich jetzt kontrollieren, eine Einzelheit aus meinem Leben, die bin ich immer in der Lage, frei zu entscheiden. Ich kann immer sagen, jetzt spreche ich anders oder jetzt spreche ich nicht oder jetzt stehe ich oder jetzt gehe ich. Aber ich kann nicht den ganzen Kosmos meiner permanenten, fließenden, inneren Stimmungen, Verfassungen, Neigungen und so weiter, alle gemeinsam, die kann ich nicht kontrollieren. Und deswegen ist dieses Problem Freiheit und Gebundenheit, es ist weder das eine noch das andere. Es liegt an meiner Unfähigkeit, wie der Tausendfüßler alle tausend Beine gleichzeitig im Blick zu haben. Dann kann ich nicht mehr gehen. Was folgt daraus? Ich denke, dass die meisten wirklich entscheidenden, schicksalhaften Ereignisse Resultat eines ganz komplexen Interagierens von vielen, vielen Facetten der meiner Natur und der Umgebung sind. Viele Dinge, die ich tue, die irgendwelche markanten, schicksalhaften Konsequenzen haben, sind durch ganz kleine, winzige Entscheidungen an irgendwelchen kleinen Punkten vorbereitet worden oder unter Umständen ausgelöst worden. Da dieser Strom der, wie soll man sagen, der Entfaltung meiner Realität auf so vielen Kanälen gleichzeitig erfolgt, bin ich im Allgemeinen nicht Herr aller Entwicklungen. Aber wann immer ich mich auf eine konzentriere, habe ich in diesem Punkt für mein Empfinden auch die freie Entscheidung. Ich bin also, wenn man so will, in einer Art von, wenn ich zu viele Facetten gleichzeitig anders machen will, als sie meiner Natur entsprechen, komme ich in eine Zwickmühle. Ich schaffe das nicht. Es ist auch gar nicht gesund. Das kommt noch dazu. Nun gibt es ein Organ der menschlichen Psyche, das sehr viele Informationen parallel zu verarbeiten in der Lage ist. Das wissen wir, das ist eine psychologische Tatsache und man kann das jetzt mal ganz grob als unser Unbewusstes bezeichnen. Wie stark das dazu in der Lage ist, das merken wir im Gespräch mit anderen. Ich habe das beim letzten Mal schon erklärt. Wir reagieren im Gespräch auf viele, viele Signale, die auf den verschiedensten Kanälen beim anderen gesendet werden, ohne dass wir das bewusst verarbeiten. Und wir haben dann irgendwie so ein Gefühl. Wir sagen dann, da stimmt was nicht. Ich weiß aber nicht genau, warum. Es gibt so viele Menschen, die sagen, der ist nicht echt. Und dann frage ich, warum nicht? Ich kann es nicht sagen, ich weiß, ich kann es nicht ausdrücken. Ich kann es nicht ausdrücken, aber ich weiß es. Da merkt man, das ist offensichtlich nicht bewusst verarbeitet, sondern irgendwo anders. Wir verarbeiten also eine Riesenmenge an Informationen auf einer unbewussten Ebene. Und deswegen denke ich, dass es weise ist, im Kontakt mit diesem Unbewussten zu leben, weil das Unbewusste einen viel größeren Überblick über alle relevanten Informationen hat als mein Bewusstsein. Manchmal äußern sich die Informationen, die das Unbewusste hat, in Träumen, wenn ich ihm halt anders keine Chance gebe, sich zu äußern. Dann geht ja auch nicht anders als durch den Traum. Ja? Wie intensiv eine solche unbewusste Informationsverarbeitung ist, hat man durch ein Experiment herausgefunden, durch ein recht perfides psychologisches Experiment. Man hat Therapeuten angewiesen, in standardisierten Gesprächssituationen systematisch, wenn sie mit ihrem Klienten sprechen, Hauptwörter mit einem freundlichen, unmerklichen Nicken zu quittieren. Das führte dazu, dass die Zahl der Hauptworte, die der Klient verwendete, sprunghaft anstieg. Und wenn man den Klienten anschließend gefragt hat, dann hat er nicht das Geringste gewusst, was da los ist. Der hat das gar nicht registriert. Der hat auf dieses unmerkliche Lächeln oder Nicken unmerklich, unbewusst reagiert und hat markante, messbare Veränderungen seines Verhaltens produziert und hatte keine Ahnung, hinterher, als man ihn aufgeklärt hat, hat er dann vielleicht gespürt, was los war. Also so verarbeiten wir Informationen auf vielen, vielen Kanälen und deswegen sind wir schlichtweg überfordert, alle Facetten unseres Seins wirklich zu kontrollieren. Und deswegen entsteht Disharmonie, wenn wir aufgrund einer bewussten Entscheidung einen Teil unseres Wesens herausgreifen und sagen, der soll jetzt anders sein. Dann machen wir etwas Ähnliches wie diese Fabel von dem Pferd, das zum lieben Gott kam, weil es irgendwie das Gefühl hatte, es sei nicht schön genug. Und da müsste noch ein bisschen was geändert werden und da noch ein bisschen was geändert werden und dann war es schließlich ein Kamel. Das ist halt ziemlich schwierig, sozusagen so eine ästhetische Gestalt zu formen, so mit groben Maßstäben. Ich möchte irgendwie mehr Puckel da oder sonst was. Ja, also das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe letztens auch so einen Filmbericht gesehen von diesem Lifting da, diese Schönheitschirurgie. Da werden eben auch solche Verschlimmbesserungen vorgenommen. Wenn man gezielt an irgendwelchen Punkten eingreift, dann ist das Resultat eben häufiger hinterher hässlicher, schlimmer als vorher, weil es sehr schwierig ist. Schönheit ist eine Gesamterscheinung und die hängt nicht an einem einzigen Detail. Wenn ich nun ein solches Detail herausgreife und ändere das, dann entsteht möglicherweise wirklich eine, will man sagen, so eine Art von Fremdspannung. Also das Ganze meiner Person ist ein harmonisches Ganze. Solange ich im Einklang mit allen Teilen bin, ist die Harmonie gewährleistet. Wenn ich eingreife und irgendetwas störe, dann passiert das, was wir jetzt in der Ökologie auch erleben, dann wird das Gesamtsystem gestört. Man kann nicht in der Natur irgendwo eingreifen und denken, der Rest bleibt gleich. Wenn ich da eingreife, ändert sich alles. Und so ist das auch, wenn ich bei meinem Charakter gegen meine Natur eingreife und ihn irgendwie zwinge, dann hat das Folgen für den ganzen Rest. Und dieser ganze Rest, der hat eine sehr, sehr starke Tendenz, sich zu realisieren. Thomas Ring nennt das Strukturzwang. Es gibt keinen Schicksalszwang in dem Sinn, dass die eine oder andere Handlung für mich unausweichlich wäre. Aber es gibt eine Unausweichlichkeit und die besteht darin, dass ich diese Natur habe, die ich habe. Und die Summe aller Neigungen, die aus dieser Natur resultieren, die kann ich nicht kontrollieren. Und deswegen besteht, wenn ich an irgendeiner Stelle mich verbiege, dann besteht ein sehr, sehr starker, unbewusster Hang, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wenn jemand in seinem Horoskop eine Tendenz hat, sagen wir mal, sich Menschen zu dienen, und wenn er aber von seiner Erziehung her findet, dienen sei eine Sache für die untere Kaste, und dass er sich viel zu stolz dafür empfindet und so weiter und diesen Zug nicht zulässt, dann kann es sehr wohl sein, dass er kompensatorisch unbewusst eine Art Masochismus entwickelt. Ja? Dann wird unbewusst etwas durch ein masochistisches Ritual in sein Leben getragen, das er bewusst einfach nicht wahrhaben will. Also es gibt eine sehr starke unbewusste Tendenz, die Ganzheit des Horoskops zu realisieren. Und manche Schicksalsschläge resultieren genau daraus, dass ich mich von irgendeiner Seite sehr weit entfernt habe. Und dann kommt eine unbewusste Gegenströmung, die dieser Seite zu ihrem Recht verhelfen will. Es ist sehr viel weiser, von vornherein im Einklang mit dieser Seite zu leben. Dann spare ich mir dieses Knistern im Gebälk sozusagen. Ja. Gibt es sonst zu dem, was wir in der letzten, jetzt in der vorherigen Stunde gerade gemacht haben, noch Fragen, weil wir jetzt zu einem anderen Thema, zu diesem Technik eher übergehen? Ja? Ja. Das ist eine religiöse Frage sozusagen. Ich versuche zu beschreiben, was meiner Meinung nach Gesetzmäßigkeiten der Natur sind. Ich sage mal ein Beispiel. Es ist notwendig für das Leben, dass auf dieser Erde, dass Masse sich gegenseitig anzieht. Schwerkraft ist eine Notwendigkeit für Leben, denn wenn es das nicht gäbe, dann würden wir alle im Weltraum schweben, beziehungsweise wir würden gar nicht existieren, weil wir nicht auf dieser Erde leben könnten. Also die Schwerkraft ist eine Naturnotwendigkeit, damit die Natur sein kann. Sagen wir es mal so. Alle Naturgesetze sind für diese Natur, in der wir leben, eine Notwendigkeit. Nun kann man natürlich fragen, ja, aber in einem bestimmten Fall, also meinetwegen, wenn ich gerade auf der Brücke stehe und stolpere, dann ist diese verdammte Schwerkraft höchst lästig. Und warum ist sie dann trotzdem noch sozusagen wirksam? Meine Antwort darauf ist, diese Naturgesetze, die ich als astrologische Gesetze jetzt beschreibe, haben den gleichen Charakter wie diese physikalischen Naturgesetze. Sie sind Notwendigkeiten dafür, dass Leben existieren kann. Diese ganzen Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, die etwas damit zu tun haben, dass ich leide, dass ich im Widerstreit zu meiner Natur zu meiner innersten Natur geraten kann. Diese ganzen Prozesse sind, und das hoffe ich, wird im Laufe dieses Kurses klar, sind notwendige Folge der Struktur der Natur, sage ich mal so. Das ist sozusagen, die Naturgesetze sind global sinnvoll, in einzelnen Fällen scheinen sie in Anführungsstrichen sinnlos oder ungerecht oder sonst was. So, und wenn man jetzt ein bisschen von dieser Ebene sich abhebt und schaut von oben, dann kann man sagen, ja, was heißt hier sinnlos oder ungerecht? Warum zum Teufel sollte die Natur gerecht sein? Wäre die erste Frage. Und was soll das überhaupt auch heißen? Was spricht dagegen, dass der Mensch leidet? Warum sollte das nicht so sein, dass man im Widerstreit zu seiner Natur ist? Hinter dieser Frage steckt ja so etwas wie, warum lässt der liebe Gott Böses zu oder so? Ne? Also was ist jetzt der Sinn in der Weise verstanden, dass ich ihn vor dem Hintergrund meiner jetzigen Bedürftigkeit als Mensch auch durchschaue? Und ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Naturnotwendigkeiten, die in einem größeren Naturzusammenhang sehr sinnvoll sind und für mich sehr tragisch. Wir werden das bei den Planeten Uranus, Neptun und Pluto als Naturprinzip kennenlernen. Zum Beispiel denke ich, dass es eine Naturnotwendigkeit ist, dass wir sterben. Dass der Tod ein wichtiger Bestandteil der Natur ist. Ich selbst kann das Gefühl haben, dass Tod oder auch jetzt mal erweitert Leiden oder Schmerz unter Umständen etwas ist, das der Erklärung bedarf. In einem größeren Zusammenhang, wenn man jetzt meinetwegen die Entwicklung jetzt nicht eines Menschen oder auch nicht der Menschheit oder auch nicht Tiere, also dieser Lebewesen, sondern des gesamten Kosmos sieht, dann ist es sehr gut möglich, dass bestimmte Dinge, die für die Menschheit vielleicht eine Katastrophe sind, für die Natur sehr bedeutsam sind oder sehr positiv bedeutsam sind. Ich will mal ein Beispiel sagen. Man weiß, dass in der Ursuppe der Meere Einzelle herumgeschwommen sind, die haben sich von dem Stickstoff-Ammoniak gemischt, das damals vorhanden war in der Atmosphäre. Das haben die verarbeitet und haben als Abfallprodukt Sauerstoff produziert. Einzellige Lebewesen. So, dieser Sauerstoff war für diese Lebewesen giftig, tödlich. Wenn jetzt diese Einzeller eine Friedensbewegung gehabt hätten, die verhindert hätte, dass dieser Sauerstoff weiter produziert wird, dann würde es auf unserem Planeten keinen Sauerstoff geben und ergo auch keine Menschen und keine höher entwickelten Lebewesen. Es war ganz nützlich, dass diese Einzeller sich gegenseitig durch die Abfallproduktion ruiniert haben. Das hört sich vielleicht makaber an, aber ich denke, dass in manchen Fällen wirklich die Zerstörung des einen notwendige Voraussetzung des Neubeginns des anderen ist. Und in großen kosmischen Zusammenhängen gedacht, sind viele Dinge, die wir jetzt für die Menschheit als sinnlos empfinden, durchaus sinnvoll denkbar. Ich kann mir im Einzelnen auf diese ganzen Prozesse nicht immer einen Reim machen. Aber ich meine, dass ich aus dem Mikrokosmos der menschlichen Alltagserfahrung, mit der ich als Astrologe dauernd zu tun habe, dass ich daraus bestimmte Prinzipien erkannt habe, die sich in astrologischen Symbolen spiegeln, bestimmte Prinzipien, bei denen ich jetzt auch in diesem Kurs versuchen werde, sie in dem größeren Zusammenhang als allgemeine Naturnotwendigkeiten sozusagen begreiflich zu machen, die ich aber vor allen Dingen in der konkreten Beratungssituation als sinnvolle Kräfte oder sinnvolle Aspekte der menschlichen Natur verstehen gelernt habe. Zum Beispiel auch das Plutonische, das etwas mit Tod und Zerstörung vielleicht zu tun hat. Ich glaube, dass diese Frage im Laufe des Kurses, wenn ich da sozusagen vom Zyklus her hinkomme, dass die sich dann zum Teil beantwortet. Man kann sie jetzt, also ich kann sie jetzt eigentlich ohne viel, viel zu viel vorzugreifen, gar nicht richtig beantworten. Und das, was am Ende dieses Kurses nicht beantwortbar ist, das kann ich sowieso nicht beantworten, sozusagen. Also da ist irgendwo dann auch eine Grenze. Man darf auch eins nicht vergessen, das, was ich vorstelle, ist ja keine Religion. Also ich beanspruche nicht, die Wahrheit über die Natur zu wissen. Vielleicht ist es wichtig, dass ich das nochmal ganz deutlich so ausdrücke. Das, was ich vorstelle, ist eine Hypothese, eine Arbeitshypothese. Sie müssen diese Hypothese sich anhören, meine Argumente sich anhören, müssen das mit Ihrem eigenen Leben vergleichen, müssen das, was Sie überzeugt, annehmen und das, was Sie nicht überzeugen kann, aussortieren. Sie müssen sich also ein eigenes Urteil bilden. Vieles von dem, was ich erkläre, geht über das, was man beweisen kann, weit hinaus. Viele Dinge, die ich erkläre, da appelliere ich an Sie und sage, nun schauen Sie doch mal, finden Sie das nicht auch sinnvoll? Oder passt das für Sie nicht auch zusammen? Wenn Sie dann sagen, für mich nicht, dann kann ich gar nichts machen, denn ich kann das nicht beweisen, dass es so ist. Ich kann nur sagen, die und die Erfahrungen habe ich als Astrologe, die und die Gedanken habe ich mir über die Astrologie und den Zusammenhang zwischen Kosmos und Mensch gemacht. Und das ist mein Resultat. Punkt. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann jeden sozusagen verstehen, der sagt, das ganze System ist mir meinetwegen nicht durchsichtig oder genug oder nicht schlüssig genug oder so. Ich stelle einfach eines vor und in der Auseinandersetzung mit diesem meinen will ich doch wenigstens noch anfangen mit diesem technischen Teil, den ich mir eigentlich vorgenommen habe. Könnten Sie an diesem Ding da mal so ein bisschen drehen, dass das ein klein bisschen dunkler wird? Ja, sehr schön. Sehr gut. So, ich möchte Ihnen nun vorstellen, was das bedeutet, was das ist, ein Horoskop. Das Wort Horoskop kommt von Hora, die Stunde, und Skopein, schauen. Also wörtlich heißt es eigentlich die Stunde schauen. Und damit ist der Teil des Tierkreises gemeint, der im Moment der Geburt gerade im Osten aufgeht. Das ist der Stundenzeiger, der Stundenanzeiger. Der wurde dann im Lateinischen später Aszendent genannt. Nun, Sie entschuldigen bitte diese naive Malerei. Ich bin nicht begabt, was Grafik angeht. Ich hoffe einfach, Sie verstehen es trotzdem, was ich meine. Auch diese Dias, die ich Ihnen jetzt zeige, die sind auf solchen Blättern hier fotokopiert. Wenn Sie wollen, können Sie nach dem Kurs, wenn Sie das einfach nochmal zu Hause sich angucken wollen, diese Fotokopien wieder kaufen. Da sind all diese Dias drauf. Lachen Sie nicht, Sie kriegen sie zum Selbstkostenpreis, verdienen tue ich daran eh nichts. Also ich mache es für Sie und nicht, weil ich was verkaufen will. Also, das ist die Situation, die Sie jeden Tag kennen. Die Sonne geht morgens im Osten auf, sie erreicht mittags ihren höchsten Stand und sie geht abends im Westen unter. Wenn ich jetzt ab und zu mal eine Nummer bei diesem Dia sage, dann hat das was mit dem Band zu tun. Diejenigen, die das Band hören und dieses Ding, die haben dann eben eine Zuordnung von Dia und Text. Wäre die Sonne nicht so gleißend hell, dann würden wir auch am Tage die sonst nur in der Nacht sichtbaren Sterne sehen, wie hier auf dem vierten Dia. Sie sehen dort herausgezeichnet von mir die Sternbilder, die man sehen kann. Und dann diese ganzen Punkte, das soll halt dieses Meer an Fixsternen, die man halt am Himmel sehen kann, andeuten. Sie würden dann sehen, Sie können es halt nicht, weil die Sonne halt so hell ist, dass mit der Sonne ein ganz bestimmter Abschnitt morgens im Osten am Horizont steht und dass dieser Abschnitt mit der Sonne wandert und dann mittags am höchsten steht. Das heißt also, nicht die Sonne läuft sozusagen am Firmament entlang, sondern das ist wie eine Kugel, auf der ganz bestimmte Figuren eingezeichnet sind und die gesamte Kugel, und die Sonne scheint da wie angeheftet, die gesamte Kugel scheint sich zu drehen. Die physikalisch Gebildeten unter Ihnen, die wissen auch, warum das so ist. Das hängt nämlich damit zusammen, dass die Erde sich dreht. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Bis vor ein paar Jahrhunderten hätte mir das kein Mensch geglaubt. Ganz einfach, ich weiß, es gibt immer Probleme mit dem räumlichen Wahrnehmen. Wenn ich jetzt da an einer bestimmten Stelle stehe, dann ist da jetzt im Osten für mich, sagen wir mal da die Sonne, ne? Die blendet mich auch gerade. Das ist die Sonne. So, wenn ich mich jetzt drehe, dann steht sie jetzt direkt über mir und wenn ich mich weiter drehe, steht sie jetzt rechts. Die Sonne hat sich nicht verändert, aber wenn ich jetzt in einem stockdunklen Raum stünde und ich wäre auf einer drehenden Platte gestanden, deren Drehung ich selbst gar nicht wahrnehme, dann hätte ich nicht mehr unterscheiden können, ob ich mich eigentlich drehe oder ob da nicht eine Lichtquelle um mich herum fährt. Ich hatte mal als Psychologiestudent, da muss man solche Experimentalstunden nachweisen, da hatte ich mal das Vergnügen, an einem solchen perfiden Experiment teilzunehmen. Da wurde ich in so einen Käfig gesetzt, das war so ein zylinderförmiger Holzkäfig und der hatte so Zebrastreifen. Und dann wurde ich auf so einen bequemen Stuhl gesetzt und dann ging das Licht aus. Und dann ging es an und dann drehte sich, ja, was drehte sich? Also ich dachte natürlich, es dreht sich mein Stuhl, weil die Wand üblicherweise dreht sich nicht. So nahm ich das wahr, dass sich mein Stuhl drehte, war aber nicht. Die Wand drehte sich, merkte ich aber nicht. Nun, dann kriegte ich auf dem Stuhl so einen kleinen Kick und dann ging das Licht wieder an. Ah, dann war da oben in meinem Gleichgewichtssinn was angedreht und ich dachte, aha, mein Stuhl dreht sich, klar. Und das passte auch mit diesen Zebrastreifen, die gingen so schön immer so an mir vorbei. Und dann ging das Licht wieder aus und dann kriegte ich wieder einen Kick. Und dann ging das Licht an und dann passierte etwas ganz Merkwürdiges. Ich hatte einen Kick gekriegt, der mir andeutete, ich drehe mich so. Also so müssten die Zebrastreifen verschwinden. Aber die waren so. Da wurde mir leicht übel. Das war sehr unangenehm. Ja, also, und der Experimentator, der sagte, ich möge doch bitte die Übelkeit auf einer Stufe von 1 bis 10 einordnen. Und er würde mit dem Experiment dann bei 10 aufhören. Der machte dann weitere Gemeinheiten, der kickte mich an und dann drehte sich, also der hatte dann, so war der Zylinder eigentlich und dann stand er auf einmal schräg. Ich hatte natürlich keine Ahnung. Und dann schien es so, als ob ich mich wie in einer Achterbahn drehe, obwohl ich mich überhaupt nicht bewegte, aber das erschien so. Also es war dauernd ein Widerspruch zwischen meinem Gleichgewichtssinn und meinen visuellen Wahrnehmungen. Und der führte zu extremer Übelkeit. Und ich konnte nach diesem Experiment tatsächlich zunächst einmal auch nicht nach Hause gehen, weil diese Übelkeit, die saß mir bis in den Zehenspitzen. Es gab nichts, auch ein Cognac half nicht, die ging nicht weg. Die war in meinem vegetativen Nervensystem sozusagen verankert. Diese dauernden Widersprüche zwischen den verschiedenen Kanälen meiner Wahrnehmung hatten zu einer extremen Übelkeit geführt. Aber ich habe viel gelernt davon. Ich wusste seither, wie ich Ihnen das begreiflich machen kann mit dieser relativen Bewegung. Wir sitzen auf dieser Erde wie auf einem Sessel. Wir bemerken die Bewegung der Erde nicht. Und deshalb scheint sich für uns die Welt um uns herum zu drehen. Denn wir stehen ja augenscheinlich fest. Wir merken nicht, dass wir uns mit einer rasanten Geschwindigkeit drehen. Nun, weiter zu diesem Beispiel, also das ist der Grund, ne, weil wir uns drehen, scheint für uns dieser Himmel sich dauernd permanent um uns herum zu drehen. Nun sagte ich, die Sonne geht im Osten auf. Was ist damit gemeint? Das soll dieses Dia Nummer 6 uns zeigen. Aufgehen. Wenn Sie in einem Tal sitzen, dann geht für Sie die Sonne später auf, als wenn Sie auf dem Meer sind. Also konkret aufgehen im Sinne von, Sie sehen sie später. Wir können uns als Astrologen natürlich nicht jeweils da hineinversetzen, wo denn derjenige jetzt nun gerade war oder ob ein Hochhaus ihm den Blick auf die Sonne versperrt hat. Wir möchten definieren, was das heißt, ein Planet oder die Sonne geht auf. Gemeint ist damit, dass die Sonne oder der betreffende Planet den Osthorizont schneidet. Der Osthorizont ist praktisch die Halbkugel, die sie abtrennen, wird durch die Halbkugel gebildet, die sie abtrennen können, wenn Sie sich als Nordpol sozusagen fühlen. Also wenn Sie da oben stehen, dann machen Sie eine Linie zum Mittelpunkt, machen eine Senkrechte darauf und diese Ebene, das ist der Osthorizont. Wenn Sie an dieser Stelle stehen, wiederum eine Linie zum Mittelpunkt, eine Senkrechte darauf, das ist der Osthorizont. Und wenn jetzt also der Planet oder die Sonne diese Linie schneidet, man nennt das den astronomischen Horizont, das ist gemeint mit Aufgang. Wenn Sie also im SWF 3 hören, morgen ist Sonnenaufgang um 7.59 Uhr bezogen auf Baden-Baden, dann heißt das, wenn da Baden-Baden ist, Linie zum Mittelpunkt, dazu eine Senkrechte gezeichnet, die Sonne kreuzt um 7.59 Uhr diesen Punkt. Ja, das ist damit gemeint. Bezogen auf Berlin ist es eben ein anderer Horizont. Jeder Ort hat seinen Horizont, seinen astronomischen Horizont. So, also das zu dem Wort Horizont, das ist sozusagen genormt, was man darunter zu verstehen hat. Nun, diese Situation am Himmel, wenn wir den Himmel über längere Zeit beobachten, dann können wir feststellen, dass die Sonne natürlich nicht immer an der Stelle stehen bleibt, wo ich sie jetzt in dem vorletzten Bild stehen hatte, sondern an irgendeinem Tag, einen anderen Jahr vielleicht, da sehen wir, dass die Sonne da überhaupt nicht zu sehen ist, es ist scheinbar Nacht, und da ist der Mond, da wo der rote Pfeil ist, hier auf dem, bei den Kopien das Bild Nummer 8. Oder eine andere Situation wäre, na, was habe ich denn da gerade? Ne, das war nicht das Bild Nummer 8, sondern das Bild Nummer 7. Eine andere Situation wäre hier, dass die Sonne im Laufe der Zeit weitergewandert ist. Sie stand also zu einer bestimmten Zeit hier, wenn Sie sich erinnern, am Anfang des Sternbildes Jungfrau und jetzt ist sie hier in das Sternbild Waage gewandert. Das kann ich erkennen, wenn ich die Sonne, wenn ich den Himmel systematisch über längere Zeit beobachte. Und die Frage ist ja, wie kommt denn das? Eine Bewegung kennen wir. Wir wissen, die Sonne geht im Osten auf, sie kulminiert und sie geht hier unter. Und nun, innerhalb dieser Figuren scheint es noch eine andere Bewegung zu geben. Die Sonne steht im September hier, im Oktober hier, im November da, im Dezember weiter. Das heißt, die läuft sehr langsam, läuft die irgendwie gegenläufig noch einmal durch den Tierkreis, durch die Sternbilder durch. Wie kommt diese Bewegung zustande? Die eine Bewegung beruht auf der Drehung der Erde um sich selbst, sodass wir jeden Tag das Gefühl haben, die Sonne steht, geht auf, kulminiert und geht unter. Die andere Bewegung beruht auf der sogenannten Revolution der Erde um die Sonne. Das ist das Dia 9. Sie sehen hier, die Sonne im Mittelpunkt rot, die Erde kreist um die Sonne. Wir bemerken natürlich von dieser Bewegung der Erde um die Sonne nichts. Wie gesagt, für uns scheint die Erde ja still zu stehen. Das merkt man ja, man steht da drauf und die ist ganz still. Wenn wir von der Erde zur Sonne schauen, dann ist bei der Position, die hier auf dem Dia zu sehen ist, hinter der Sonne, die Sonne, diese Fixsterne sind ja ganz, ganz weit weg, hinter der Sonne ist eine Sternkonfiguration zu sehen, die wir als Fisch identifizieren. Fische. Wenn die Erde jetzt weiterläuft und sie steht hier, dann steht hinter der Sonne das Sternbild Widder. Und wenn sie noch weiterläuft, steht hier das Sternbild Zwillinge, Krebs und so weiter. Während die Sonne also um die Sonne, während die Erde um die Sonne läuft, scheint die Sonne durch den Tierkreis zu wandern. Auch das möchte ich Ihnen wieder an einem physikalischen Modell erläutern. Stellen Sie sich bitte vor, wir haben einen stockdunklen Raum hier und in der Mitte einen erleuchtenden Punkt, das soll die Sonne symbolisieren, und an den Wänden haben wir Sternbilder. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären auf einem Förderband, Sie stehen auf einem Förderband, so wie die Erde eine Art Förderband ist. Wenn Sie auf diesem Förderband jetzt ganz langsam kreisförmig um diesen Leuchtpunkt herumgeführt werden, dann haben Sie das Gefühl, wenn da die Sonne in der Mitte ist, jetzt steht die Sonne vor dem Hintergrund dieses Dia-Apparats. Jetzt gehen Sie auf dem Förderband, wohlgemerkt ist es stockdunkel und Sie bemerken die Bewegung nicht. Sie sind jetzt auf dem Förderband hier angekommen, jetzt steht die Sonne plötzlich vor dem Hintergrund dieses Fensters. Und wenn das Förderband nach dahin gelaufen ist, steht es vor dem Hintergrund dieses Fensters. Sie schauen also immer zu diesem Leuchtpunkt hin und für Sie sieht es so aus, wie wenn der Leuchtpunkt durch die Figuren an dieser Wand hindurchlaufen würde, obwohl in Wirklichkeit sie um diesen Leuchtpunkt sich herum bewegen. Man hat dieses Experiment tatsächlich auch gemacht. Also Psychologen, die denken sich ja immer solche Sachen aus, die haben Menschen in solche stockdunklen Kammern gesteckt und haben sie auf so einer bequemen Sitzgelegenheit, die dann immer schön sich auch ausrichtete, mit der Blickrichtung, um so einen Leuchtpunkt herumfahren lassen. Und dann wurde das auch so wahrgenommen, wie wenn dieser leuchtende Punkt durch den Raum sich durch diese Zeichen hindurch bewegen würde. Nun, wir können diesen Riesenabstand zwischen Sonne oder auch Planet und den dahinterstehenden Sternbildern, den können wir ja gar nicht erkennen. Für uns ist der Himmel eine Art Kugel und da sind leuchtende Punkte angeheftet. Deswegen sagen wir als Astrologen, die Sonne steht in den Fischen. Das ist auch richtig, wenn ich diesen leuchtenden Punkt in der Mitte dieses Raumes hätte und da hinten ein Bild, das Sternbild Fische. Da, wenn der Raum stockdunkel ist, fehlt mir jede Orientierung für Entfernungen, dann habe ich auch das Gefühl, dass dieser leuchtende Punkt in dieser Figur steht. Ich kann das gar nicht unterscheiden, ja? Weil ich eben keine perspektivischen Möglichkeiten habe. Und so ist das auch, die Sonne scheint in den Fischen zu stehen und hier scheint die Sonne in den Zwillingen zu stehen. Auf dem nächsten Dia, Nummer 10, da sehen Sie nun, wie das für alle anderen Planeten unseres Sonnensystems ist. Unser Sonnensystem besteht aus der Sonne im Zentrum, dann kreist zunächst um die Sonne der Merkur, dann auf einer weiteren Bahn die Venus, dann kommt die Bahn unserer Erde, außerhalb ist dann die Bahn des Mars als nächstes, dann die Bahn des Jupiter und hier nicht mehr eingezeichnet, weil das Bild nicht gereicht hat, kommt dann Saturn, Uranus, Neptun und Pluto ganz weit weg. So, wenn wir jetzt dieses Bild nehmen, dann schauen wir von der Erde zur Sonne und die Sonne scheint vor dem Hintergrund dieses Sternbildes Skorpion zu stehen. Wir sagen also, die Sonne steht im Skorpion. Wir schauen zu Merkur. Der leuchtende Punkt Merkur steht vor dem Hintergrund ebenfalls dieses Bildes an einer etwas anderen Stelle. Der Merkur steht ebenfalls im Skorpion. Wir schauen zur Venus. Sie steht im Schützen. Wir schauen zu Mars. Er steht im Krebs. Ja? Einfach der leuchtende Punkt Mars, von der Erde aus betrachtet, anvisiert. Der Endpunkt dieses Strahls ist im Krebs, der Mars steht im Krebs und hier der Jupiter im Stier. Auf diese Weise ermitteln wir also die Positionen der Planeten. Es handelt sich um eine geozentrische Perspektive. Wir schauen zum Himmel. Und wir sehen ein bestimmtes Sternbild, wir sehen einen leuchtenden Punkt, den wir als Planet Mars meinetwegen identifizieren durch unsere Beobachtung und wir sehen, der steht im Krebs. Zustande kommt also diese Vorstellung Mars im Krebs durch diese hier gerade demonstrierte Betrachtungsweise. Es handelt sich also um eine perspektivische Sicht auf von der Erde aus betrachtet oder genauer gesagt sogar vom Geburtsort aus betrachtet, auf unser Sonnensystem. So, nun möchte ich Ihnen stückweise sozusagen aufbauen, wie das Horoskop jetzt entsteht. Sie haben eine Frage?
Nur eine Frage noch. Jetzt bei der letzten Betrachtung muss man sich Erde als durchsichtig vorstellen, vom jeweiligen Geburtsortstand.
Es ist so, bestimmte, wenn Sie sich meinetwegen vorstellen, Sie stehen da oben, da, ja, dann sehen Sie alles das, was unterhalb des Horizonts nicht ist. Das ist dann auf der Nachthälfte der Erde. Das können Sie definitiv nicht sehen. Aber Sie wissen es, wenn Sie Astrologe sind, natürlich trotzdem. Also als Astrologe beobachten Sie ja Nacht für Nacht den Himmel. Dann stellen Sie meinetwegen fest, dass, sagen wir mal, wenn die Erde noch hier stand, ein halbes Jahr vorher, da stellen Sie meinetwegen fest, dass der Mars sich an dieser Stelle hier meinetwegen befindet. Jetzt beobachten Sie die Erde, den Himmel ja kontinuierlich, Sie haben ein Gefühl dafür entwickelt oder haben berechnet, wie schnell er sich bewegt und können dann natürlich auch dann, wenn Sie ihn nicht sehen, so haben das die Babylonier definitiv auch gemacht, schließen, wo er stehen muss. Ne? Also man kann das, was am Nachthimmel zu sehen ist, direkt beobachten und das andere erschließt man. Ja, also, jetzt stellen wir uns einmal vor, ein Kind wird geboren. Das ist hier das Dia. Ah nein, das ist erst noch ein anderes, das ist auf diesem Ding gar nicht drauf. Hier habe ich Ihnen, natürlich ist es so, die Babylonier, die gingen hinaus und beobachteten den Himmel und machten brav Aufzeichnungen. Wir Astrologen von heute haben das ja gar nicht mehr nötig, vielleicht leider. Ne? Also wir gehen nicht hinaus, wir gucken nicht, sondern wir schlagen ein Buch auf, das sind die Gestirnstandstabellen oder Ephemeriden. Und in diesen dicken Büchern, da ist für jeden Tag eines jeden Jahres aufgeschrieben, wo die Planeten gestanden sind und stehen werden, sofern sie nicht untergehen. Ne? Hier haben wir den September 1975, da sind die Tage. Am 20. September meinetwegen stand die Sonne bei 26 Grad, 25 Minuten und 6 Sekunden im der Jungfrau. Ja? Das kann man hier sehen. Oder hier die Venus stand im Löwen und so weiter. Also anhand solcher Gestirnstandstabellen kann man statt der direkten Beobachtung nun, kann der Astrologe die Positionen der Planeten für jeden beliebigen Zeitpunkt der Vergangenheit und der Zukunft ablesen und dann in das Horoskop eintragen. Also, stellen wir uns vor, ein Kind werde geboren. Oh, das ist seitenverkehrt. Ist ja gar nicht schön. Naja, Sie verstehen es trotzdem. Ein Kind werde geboren. Wir gehen hinaus und würden jetzt, nehmen wir mal an, diesen Himmel vorfinden. Wir würden sehen, dass im Osten der Skorpion gerade aufgeht, dass der Löwe oben kulminiert und im Westen der Stier gerade untergeht. Diese Situation, die man praktisch auch fotografieren könnte, die übertragen wir in ein Schema. Wir nehmen einen Kreis, wir teilen 12 Tierkreiszeichen ab und wir symbolisieren unseren Horizont jetzt durch eine Linie von Aszendent, Aszendere aufsteigen, zu Deszendent, Deszendere absteigen. Der Skorpion war im Osten, da machen wir also den Aszendenten hin, der Stier ging im Westen unter, der Deszendent, das ist unser Horizont, und dann die Linie von der Himmelsmitte, also den höchsten Punkt des Himmels, Löwe zum tiefsten Punkt des Himmels, Wassermann, das zeichnen wir jetzt einfach in eine Grafik ein. Sie werden fragen, ja hoppla, warum ist denn das nicht senkrecht aufeinander, denn bei dem Bild vorhin war das doch der Aszendent da und oben da die Himmelsmitte. Das hat einen ganz einfachen Grund. Uns interessiert nicht der Punkt des Himmels, der direkt über uns ist, sondern uns interessiert der höchste Punkt des Tierkreises. Ich gehe nochmal zurück. Dies hier ist ja der Tierkreis, aber der Tierkreis geht nicht vom Osten so nach Westen, sondern der Tierkreis geht schräg. Die Sonne, wissen Sie, ist ja mittags nicht da, sondern da. Im Winter sogar noch ein bisschen tiefer. Also der Tierkreis geht schräg. Und deswegen ist das nicht identisch, der Punkt und der Punkt, der höchste Punkt des Tierkreises ist. Also mich interessiert der Punkt, die Himmelsmitte ist der Punkt, wo die Sonne mittags steht. Und die steht mittags nur am Äquator da. In unseren Breiten steht sie mittags da, im Süden. Also nicht direkt über uns. Deswegen ist das hier nicht senkrecht. Ja? Ja?
Also müssten Leute, die zu ähnlichen Zeiten geboren sein, ähnliche Winkel haben.
Ja, richtig. Ungefähr stimmt das. Das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist noch nicht die ganze Wahrheit. Und warum das, die Leute, die zu ähnlichen Zeiten geboren sind, haben sogar die zu gleichen Zeiten geboren sind, haben identische Winkel, wenn sie am gleichen Ort sind, nur die ähnlichen Zeiten beziehen sich nicht auf unsere Tageszeit. Diese Tageszeit ist eine Fiktion. Verstehen Sie? Die Tageszeit richtet sich danach, wo die Sonne mittags steht. Wir sagen, 12 Uhr ist dann, wenn die Sonne am höchsten steht. Und nach dieser Zeit richtet sich das Horoskop nicht. Das Horoskop richtet sich nach der Sternzeit. Und weil die Sonne bewegt sich ja im Laufe des Jahres durch den Tierkreis und dadurch ist der Punkt des Himmels der um 12 Uhr am höchsten steht, dann ja immer ein anderer, weil die Sonne immer an irgendeiner anderen Stelle steht. Die Sonne ist also für unsere bürgerliche Zeitrechnung ganz praktisch als Zeitgeber. Wir wollen halt, dass Tag hell ist und nachts dunkel. Aber als Astrologen interessieren wir uns nicht für so ein bewegtes Ding, was da am Himmel hin und her geht, sondern für einen festen Punkt am Himmel, an dem orientieren wir uns. Und das ist dann die Sternzeit, die sich an solch einem festen Punkt orientiert. Und gleiche Sternzeiten bedeuten gleiche Winkel, aber nicht gleiche Tageszeiten, weil die sind etwas sehr Willkürliches, wenn man so will. Wenn Sie das jetzt noch nicht ganz verstehen, machen Sie sich nichts draus, ist ein bisschen komplizierter astronomischer Zusammenhang. Wichtig ist nur, dass Sie verstehen, dass die Orientierung unserer Zeit, mit der wir hier so arbeiten, eine Orientierung an der Sonne ist. Und man kann sich bei der Zeit auch an dem Sternenhimmel meinetwegen orientieren. Man muss sich nicht an der Sonne orientieren. Ne? Der Sternenhimmel hat ja gegenüber der Sonne den Vorteil, dass er fest steht. Immer fest ist, wogegen die Sonne, die läuft ja herum. So, also, das ist die Skizze, die wir praktisch grafisch vom Himmel abgenommen haben. Jetzt stellen wir uns vor, wir würden jetzt in diesen Gebilden der Sternbilder, würden wir hier vielleicht sehen, dieser schwarze Punkt, Da im Skorpion, das würden wir vielleicht als Mond identifizieren. Wir würden da, wo der rote Pfeil ist, einen Lichtpunkt identifizieren. Vielleicht wissen wir von vorheriger Beobachtung, das ist Venus oder Merkur oder beide, die eine Konjunktion bilden meinetwegen. Da sehen wir die Sonne am Anfang des Sternbildes Jungfrau. Da sehen wir noch einen leuchtenden Punkt im Löwen. Da unten geht einer gerade unter im Stier. Diese Situation, die wir dort wieder sehen, die übertragen wir sinngemäß in unsere Grafik und tragen das einfach mit Symbolen ein, die Lichtpunkte. Welche Planeten das hier jetzt jeweils sind, dass das hier der Neptun ist, dass der Jupiter, dass Venus und Merkur, das weiß ich sozusagen aus früheren Beobachtungen. Ich identifiziere diese Lichtpunkte sozusagen, gebe ihnen Namen, aber im Prinzip ist es dieses Vorgehen, hier ist mein Horizont, der Mond ist gerade aufgegangen, da ist die Sonne, Jupiter, Neptun. Ich trage das einfach in die Grafik ein, was ich vorher rein bildlich gesehen habe. An dieser Stelle möchte ich für heute, weil ich ohnehin mit diesen Dingen nicht ganz durchkomme, schließen. Was Sie sich also merken wollen, ist, das Horoskop jetzt hier die Achsen von von Horizont und von Himmelsmitte zur Himmelstiefe ist sozusagen eine Grafik, bestimmten Ort aus betrachtet. Ne? Ich gucke von hier und von mir aus gesehen geht der Mond auf, in Australien ja nicht. Ne? Von einem bestimmten Ort aus betrachtet schaue ich den Himmel an und das, was ich dort sehe, das übertrage ich in eine Grafik. Das ist das Horoskop, zumindest mal so weit, wie wir es bis hierher sehen. Ich danke Ihnen für heute, für Ihre Aufmerksamkeit.